warte hier gerade noch auf ein Zeichen und das habe ich gerade empfangen. Schön, wir sind gerade in einer Predigtreihe. Ich glaube, ich sehe ein paar neue Gesichter hier. Und wenn ihr das erste Mal hier seid, könnt ihr euch gerne noch eine Begrüßungstüte nachher hier abholen an der Theke, extra für euch mit Liebe gepackt, um unsere Wertschätzung auszudrücken. Also wir sind gerade bei einer Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist jetzt gerade Teil 8 von 9. Das heißt, ich werde jetzt also heute mit dem Glaubensbekenntnis fertig sein und nachher, also nächste Woche oder übernächste Woche, gibt es dann noch ein Special über die Dreieinigkeit, darüber, wie man sich das vorstellen kann, dass unser Gott gleichzeitig 1 und 3 ist, was ja eigentlich schon reicht, um die meisten Köpfe zum Explodieren zu bringen. Aber man kann da auch ein paar vernünftige Sachen zu sagen. Ich stelle das so fest und habe das gerade jetzt auch noch in der Anbetung mal ganz deutlich gespürt, dass mein Herz auch schon echt so langsam weiterzieht. Also ich bin ganz glücklich darüber, dass das apostolische Glaubensbekenntnis jetzt bald vorbei ist und habe schon das Gefühl, dass es weitergeht und dass andere Sachen mir immer wichtiger werden und vielleicht geht euch das auch so. Und deswegen möchte ich gerne mal trotz des eher intellektuellen vielleicht manchmal Themas einen kleinen Hinweis darauf geben, wie man Predigten nicht hören sollte und wie man sie stattdessen doch hören sollte. Es gibt da so mindestens zwei ganz große Probleme, die wir manchmal haben als Predigthörer. Und da ich natürlich auch Predigten höre und nicht nur halte, kenne ich mich damit auch so ein bisschen aus. Und das eine ist, dass man so ein bisschen als die Glaubenspolizei auftritt und Predigten hört mit verschränkten Armen und die ganze Zeit überlegt, ob das alles irgendwie so richtig und biblisch ist, nach dem Verständnis, das wir selber davon haben. Und wenn das nicht so ist, dann geht man nachher dann auch gleich nach vorne und sagt dem Prediger so, hey, das ist totale Irrlehre, das ist nicht 1. Thessalonicher, sondern das steht im 2. Thessalonicher und bereite dich nächstes Mal mal besser vor und ich komme nie wieder. Das ist natürlich schon eine ganz schön blöde Sache. Dann geht es gar nicht mehr darum, dass man Gott da drin sieht, sondern es geht einfach nur um die eigene Dogmatik. Und das ist natürlich eine Art, wie man keine Predigten hören sollte. Weil die zweite Art, das ist so ein bisschen subtiler, ist auch irgendwie eine Fehlhaltung dabei. Und da geht es mehr darum, dass man mit seinen ganzen Fragen in den Gottesdienst kommt und man sucht Gott eigentlich nur deswegen, um diese Fragen zu beantworten. Und das können gute Fragen sein, das kann einfach was mit dem eigenen Leben zu tun haben, was soll ich machen, das kann was mit Ethik zu tun haben, so die Frage, irgendwie, wie soll ich mich verhalten, wie kann ich dem vergeben oder irgendwie soll ich da vielleicht irgendwie mal richtig meine Meinung sagen. Also im Grunde genommen wirklich gute Fragen, aber es lenkt vom Wesentlichen ab. Und das Wesentliche sieht man ja eigentlich immer so auf den ersten Seiten der Bibel, da wo beschrieben ist, wie Gott sich die Welt eigentlich vorgestellt hat, bevor dann der Sündenfall kam und alles anders geworden ist. Und wenn man das so ein bisschen genauer liest und da ein bisschen betend auch liest, dann wird man ziemlich schnell feststellen, dass Ethik und so die ganze Notwendigkeit eines Leitfadens, wie man sich verhalten soll, eigentlich ein Produkt des Sündenfalls ist. Vorher hat das kein Mensch gebraucht und da, wo es irgendwie jetzt nachher um das richtige Verhalten geht, ging es vorher, bevor wir aus dem Paradies geflogen sind, um Intimität. Und das sollte eigentlich auch das sein, worauf unsere Gottesdienste ausgerichtet sind, worauf unser Leben ausgerichtet ist. Nicht so sehr irgendwie, was muss ich machen, was soll ich machen und meine ganzen Fragen an den Mittelpunkt stellen, sondern Intimität mit Gott. Und das muss auch bei Predigten möglich sein. Und deswegen würde ich euch doch einfach mal bitten, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen herausfordernd, ich weiß auch gar nicht, wie man das macht, kann keinen Leitfaden dazu geben, aber achtet doch mal irgendwie nicht so sehr irgendwie nur auf das, was hier gesagt wird, sondern achtet doch mal auf den Herrn selber und versucht mal Christus-zentriert Predigten zu hören. Und dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch was anderes dabei rüberkommt, als das, was ich jetzt hier im engeren Sinne zu sagen habe. Aber das ist eigentlich das, worum es geht, so in allen Teilen des Gottesdienstes Gott zu begegnen und nachher dann auferbaut da wieder rauszugehen, weil man merkt, so Christus hat in meinem Leben Gestalt angenommen. Das ist eigentlich mir das, was wirklich wichtig ist. Und alles, was ich zum Glaubensbekenntnis sage, ist sicherlich total super, aber auch so ein bisschen nachgeordnet. Also es ist wichtiger, Gott zu begegnen, als genau zu wissen, was wir glauben. Auch wenn das ein bisschen ketzerisch klingt, ist es dennoch wahr. Wir sind jetzt, wie gesagt, im letzten Teil und ich würde es gerne mal mit euch so einfach durchbekennen. Es ist ja ein Glaubensbekenntnis und nicht einfach nur ein Glaubensverständnis. Und deswegen macht das ja auch Sinn, dass man das einfach mal irgendwie zusammen bekennt. Ich werde das versuchen, langsam und betont vorzulesen. Und ihr könnt ja mal versuchen, das langsam und betont nachzusprechen. Es gibt so ein paar Stellen da drin, die vielleicht etwas schwierig sind und die jetzt jemand, der neu dabei ist, vielleicht nicht so richtig nachvollzieht. Am interessantesten ist das natürlich dann da, ich glaube an die heilige katholische Kirche, womit wir nicht die römisch-katholische Kirche meinen und auch die Leute, die das Glaubensbekenntnis formuliert haben, nicht die römisch-katholische Kirche meinen. Und deshalb kann man das auch einfach so ganz normal mitbekennen, ohne dass einem jetzt der protestantische Magen wehtun muss. Okay. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. War ich zu schnell? Achso, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels. Dann nochmal ganz langsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sehr gut. War so schön, dass ich ja fast das nochmal wiederholen wollen würde, aber das können wir dann vielleicht nächste Woche machen. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen üben. Also heute geht es um das Kursivgedruckte, um die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und man kann also sagen, es ist im Grunde genommen auch so etwas wie eine Predigt über den Tod oder das Sterben. Das soll nicht morbid sein, also ich will jetzt nicht, dass ihr nachher alle irgendwie total deprimiert seid und seine frustriert über Friedhöfe schleicht, sondern es soll irgendwie etwas Auferbauendes sein, denn die Beschäftigung mit dem Tod und speziell dem eigenen Tod hat auch irgendwie etwas Aufbauendes und führt laut dem Hebräerbrief auch zur Weisheit. Also wenn man weiß um seine eigene Sterblichkeit, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das Leben hier irgendwann vorbei sein wird, dass man nicht ewig in diesem Körper lebt und auf dieser Erde unterwegs ist, dann macht es etwas mit dem Herz und es zieht das Herz in himmlischere Regionen, in himmlischere und ewigere Beschäftigungen und dadurch wird man auch automatisch weiser. Ich habe selber deswegen früher sehr gerne auch auf Friedhöfen gebetet, also das war jetzt gar nicht irgendwie so ein total abwegiges Beispiel gerade. Mache ich jetzt gerade nicht mehr, weil ich hier noch keinen schönen, inspirierenden Friedhof in der Nähe gefunden habe. Aber mir hat das eigentlich immer geholfen, so zwischen den Gräbern herzulaufen und mich auf den Herrn zu konzentrieren und mal so am einen oder anderen Grab stehen zu bleiben und mich zu fragen, so ja, was hat der Mensch gemacht mit den 40 Jahren, die ihm gegeben waren oder mit den 80 Jahren, die ihm gegeben waren? Hat er was Sinnvolles damit gemacht oder hat er etwas nicht Sinnvolles damit gemacht? Und habe natürlich nie eine Antwort darauf gekriegt. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich Gott gefragt hätte oder nachher recherchiert hätte, was dieser Mensch gemacht hat. Außer bei einigen Berühmtheiten habe ich also überhaupt keine Ahnung, was so mit deren Leben ist. Aber es hat mich dann immer auch auf das eigene Leben aufmerksam gemacht. Und ich habe mir die Frage selber gestellt. So, was mache ich mit diesen 40 Jahren, die ich bisher gelebt habe, 41 Jahren, was habe ich da gemacht? Vielleicht kommen noch mal 40 Jahre dazu und ich werde 81, vielleicht sogar irgendwie ein bisschen älter, möglicherweise sterbe ich morgen. Und mir dann einfach die Frage gestellt, so habe ich was Ordentliches gemacht mit dieser Zeit oder habe ich es einfach nur verschwendet? Habe ich so dieses Geschenk, das Gott mir gegeben hat mit dieser Erdenzeit, habe ich das genutzt oder werde ich irgendwann so am Ende meines Lebens stehen und zurückdenken und meinen, ach du liebe Zeit. Was hätte ich alles damit machen können und was habe ich tatsächlich damit gemacht? Das steht in einem totalen Missverhältnis. Also werde ich am Ende meines Lebens sagen, ich bin jetzt alt und lebenssatt und werde gerne zu meinen Vätern versammelt, wie das Alte Testament das gerne ausdrückt. Oder habe ich dieses Leben eigentlich verschwendet? Und je mehr ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, wie mein eigenes oder dass ich selber sterblich bin, umso mehr habe ich es dann auch irgendwie gelernt, die Zeit zu schätzen, die mir hier gegeben ist und mich zumindest zu bemühen, aus dieser Lebensspanne etwas zu machen. Und es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, aber je älter man wird, umso näher kommt man natürlich dem Tod und umso mehr Gedanken macht man sich auch darüber. So mit Mitte 20 bin ich davon ausgegangen, dass der Tod sowas wie eine hypothetische Möglichkeit meines Lebens darstellt. Mittlerweile merke ich doch immer mehr, irgendwie ist es eine absolute Sicherheit. Und ganz egal, ob ich jetzt versuche, das philosophisch wegzudiskutieren oder nicht, es wird irgendwann dieser Tag kommen, wo mein Gehirn aufhört zu denken. So ein bisschen sage ich zum Glück endlich. Aber wo mein Körper anfängt zu verwesen und wo alles, irgendwie, was hier in diesem Leben passiert ist, abgeschlossen ist und einfach diese Chance nicht mehr da ist. Und hier sind zwei Dinge drin, die möchte ich auch gerne getrennt betrachten unter zwei Überschriften, nämlich das erste ist die Auferstehung der Toten und das zweite ist das ewige Leben. Ja, das erste ist die Auferstehung der Toten und das zweite ist das ewige Leben. Als Jesus gepredigt hat und unterwegs war, da in der Gegend von Galiläa, auch mal bis nach Jerusalem und so in dem ganzen Umkreis gewirkt hat, da haben die Menschen nicht unbedingt daran geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und überhaupt nicht daran geglaubt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Das hat mich immer irgendwie sehr gewundert. Ich habe irgendwann mal auch gedacht, ich muss doch mal rausfinden, wo das ewige Leben im Alten Testament steht. Und habe es dann also um und um gedreht und habe nichts gefunden. Also so ein paar ganz vage Hinweise mal darauf, aber keine wirkliche Ewigkeitshoffnung. Und wenn man da mal ins Neue Testament reinguckt, dann gibt es da ein Matthäus-Evangelium, diese Stelle, wo sich die Pharisäer und die Sadduzäer streiten und Jesus geht nachher irgendwie dazwischen. Und dieser ganze Streit geht darum, ob es denn nach dem Tod nochmal eine Auferstehung der Toten geben würde. Und die Pharisäer haben gedacht, so ja, es könnte sein, haben so ein paar Bibelstellen gefunden, denen sie genug den Arm umdrehen konnten, dass am Ende möglicherweise rauskam, dass es noch eine Auferstehung gibt. Aber die Sadduzäer waren da total weltlich unterwegs und sind davon ausgegangen, alles, was Gott hier nicht tut, das wird er auch im Jenseits nicht tun. Alles, was ich hier nicht erlebe, das werde ich auch im Jenseits nicht mehr erleben. Und Tod ist Tod. Und es bedeutet nicht, dass sie nicht mit irgendeiner Form der Existenz gerechnet haben am Ende. Aber sie haben gedacht, irgendwie, dass man danach in den Scheol kommt, so eine Art Halbwelt, wird auch manchmal Hades genannt im Neuen Testament, das ist dann die griechische Übersetzung davon. Und diese Halbwelt ist ziemlich unattraktiv, wenn man jetzt mal was ein ganz einfaches Wort dafür nehmen möchte. Man könnte auch wesentlich härtere finden. Es war irgendwie so ein Schattendasein, wie man sich das vorgestellt hat. Man konnte ein bisschen kommunizieren, aber es gab keine Hoffnung und es war irgendwie kein Gott da. Und es war halt einfach wie dieses fiese Totenreich, wo kein Mensch rein wollte. Und das war so das, was die meisten Juden eigentlich geglaubt haben zu der Zeit. Und dann kamen so ein paar Pharisäer, die haben dann doch gedacht, ja, es gibt doch so eine Hoffnung doch wenigstens darauf, dass es eine Auferstehung gibt. Und diese Hoffnung ist dann eingeflossen in manche Psalmen, gerade bei David, wo es dann darum geht, dass Gott den Gerechten dann doch nochmal wieder rausholt. Aber es war auf keinen Fall so, dass alle Juden jetzt geglaubt haben, es kommt ein gutes, ewiges Leben. Und bei den Römern war es genau das Gleiche. Die haben ja auch noch vereinzelt da im Nahen Osten gelebt, weil sie den Nahen Osten dann irgendwie auch schon total dem Römischen Reich einsortiert haben, einverleibt haben. Und bei denen war es genauso. Es waren eh keine besonders religiösen Leute, haben sich mehr irgendwie auf das Reich konzentriert und Politik und Literatur hervorgebracht. Aber so der Tod war unwichtig und das Leben nach dem Tod auch. Und man kann wohl auch davon ausgehen, dass die meisten Römer davon ausgegangen sind, dass nachher nichts Besonderes mehr kommt. Und wenn man mit so einer Lebensauffassung lebt, dann muss das ja schon ganz schön abgefahren sein, dass dann auf einmal so ein Jesus Christus daherkommt und er redet nicht nur von der Auferstehung, sondern er macht es dann auch noch gleich praktisch vor. Also wenn es jetzt einfach nur so wäre, irgendwie, dass er darüber geredet hätte, dann hätte man ja auch sagen können, so ja, talk is cheap, wie die Engländer sagen, kann ja jeder drüber reden, aber lass mal Taten sehen. Und das hat er ja dann auch gleich danach noch gemacht, indem er wieder auferstanden ist und auch davor ein paar andere Leute wieder zum Leben zurückgeholt hat. Und hat also es damit schon so vorweggenommen, dass es mal so eine Auferstehung geben wird und dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Und dass nicht der Tod in unserem Leben das letzte Wort hat, sondern dass danach noch was kommt. Und ich glaube, dass es viel machen muss mit Menschen und hoffe mal, dass es bei uns auch so ist, dass es viel mit euch macht. Ich glaube, dass es viel mit mir macht, aber sicherlich noch mehr machen könnte, wenn so diese Erkenntnis noch größer werden würde. Aber wenn man so mal ganz logisch davon ausgeht, dass man, wenn man an den Tod denkt, eigentlich nur zwei Möglichkeiten sehen kann, nämlich das erste ist, es ist Schluss, danach kommt nichts mehr Und das Zweite ist, es geht weiter nach dem Tod. Dann muss das ja Auswirkungen haben auf das Leben. Kann eigentlich gar nicht anders sein. Wenn man davon ausgeht, dass nichts kommt, dann heißt das, alles, was ich erleben will, alles, was irgendwie mein Leben interessant machen könnte, das muss ich hier erleben. Das heißt, das Leben muss eigentlich möglichst busy werden. Man muss sich bemühen, alle seine gesteckten Ziele zu erreichen, alles rauszuholen aus diesem Leben, was irgendwie möglich ist. Man muss seine kleine Lebensspanne benutzen, um alle unabhängigen Länder der Erde zu bereisen, wenn das so das Ziel ist, das man hat. Man muss sich beeilen, um die besten Klassikaufnahmen alle durchgehört zu haben. Man muss sich richtig Mühe reinsetzen und investieren, um so viel wie möglich aus diesem Leben rauszuholen. Und das führt natürlich auch wie so zu einer gewissen Angst. Also man will sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen, weil es einfach bedeutet, dass am Ende nichts mehr kommt. Und wer mit dieser Einstellung lebt, der wird sicherlich gelegentlich mal zumindest einen Moment haben, wo er abends kurz vorm ins Bett gehen über sein Leben nachdenkt und merkt, so dass diese Angst vor dem Tod ihn doch noch so ziemlich im Griff hat. Oder der vielleicht depressiv wird, wenn es an den Abend geht und wenn es irgendwie daran geht, darüber nachzudenken, dass man immer älter wird, da werden sie nicht gut damit klarkommen. Und das scheint mir auch so sehr symptomatisch für unsere Gesellschaft zu sein, denn der Tod verschwindet ja aus unserem Leben total. Ich bin jetzt irgendwie 41, ich habe, glaube ich, einen einzigen Toten gesehen in meinem Leben. Das ist eigentlich total abgefahren, das wäre früher völlig ausgeschlossen. Als man noch so im Kreis der Familie gestorben ist und der Tod einfach so ein gesellschaftliches Phänomen war, da war das unmöglich, so in meinem Alter jetzt bloß eine einzige Leiche gesehen zu haben. Aber in unserer Gesellschaft wird es halt einfach verdrängt. Also Leute sterben im Altersheim oder auf Palliativstationen, aber sie sterben irgendwie nicht mehr als Teil des Ganzen in ihren Familien, sondern wir verdrängen das. Und die einzige Art, wie der Tod bei uns noch vorkommt, ist zu Unterhaltungszwecken. Und da wird es eigentlich irgendwie total komisch. Ne? Also ich kriege manchmal auch gar nicht so beides zusammen. Aber im Kino ist es total normal, wie das gestorben wird, was das Zeug hält. In jedem Film gibt es Tote. Bücher werden meistens mehr gelesen, je mehr brutale Todesfälle darin vorkommen. Also so im Buchmarkt ist so dieses ganze Nackt- und Zerhackt-Genre irgendwie total groß mit irgendwelchen nordischen Schriftstellern, die halt die schrecklichsten Geschichten eigentlich irgendwo erfinden, bloß um uns mit dem Tod zu unterhalten. Und ich merke das auch so bei mir selber, dass ich immer noch irgendwie mich auch mehr unterhalten fühle, je mehr Blut es in Filmen gibt und dass manches Mal ich das auch richtig gehend vermisse. Also wenn jetzt irgendwie Filme da ohne Todesfälle sind, dann nervt mich das oft total. Und das weiß ich jetzt hauptsächlich, seit ich mit Alex verheiratet bin, er ist auch schon 15 Jahre. Aber seitdem habe ich dann Filme kennengelernt, die irgendwie ganz anders sind, als was ich normalerweise gucke. Und wir haben so Ethan Hawke-Filme, hieß der so? Hieß der Ethan Hawke? Ja, ne? Ja. Ethan Hawke haben wir im Theater gesehen. Wie heißt noch immer dieser andere Mensch da, den du gerne guckst? High Fidelity und so. Ah, Nick Hornby. Auf jeden Fall irgendwie so Filme geguckt, wo ich 90 Minuten da gesessen habe und gedacht, wann kommt denn endlich der Typ mit dem Maschinengewehr? Irgendwie, das kann doch nicht sein, das ist doch kein legaler Film hier. Oder als wir das vorletzte Mal im Theater waren, das machen wir jetzt auch nicht so viel, aber gerade mal genug, um uns den Anstrich von kulturell interessierten Leuten zu geben. Da war das in Recklinghausen, irgend so eine ganz große Aufführung von Shakespeare. Und ich wusste schon vorher, dass ein Bär da drin vorkommt. Und so habe ich also die ganze Zeit auf den Bären gewartet, aber der ist überhaupt nicht gekommen. Irgendwann kam der dann doch und war ganz schnell wieder weg. Und es war einfach total öde, wenn ich das mal so sagen darf. Also sicherlich eine hervorragende schauspielerische Leistung, unglaubliche Regie, alles irgendwie total super. Aber eigentlich habe ich bloß die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich mal irgendwas passiert. Und so ist halt dieses seltsame Spiel oder Wechselspiel zwischen Verdrängung des realen Todes, aber Unterhaltung durch den medialen Tod, ist das, was unsere Gesellschaft total ausmacht. Und was letzten Endes auch hilft, uns hilft, das zu verdrängen, dass es irgendwann auch mal mit uns vorbei ist. Und da muss diese Botschaft, irgendwie, die Jesus gehabt haben, hat ja wirklich revolutionär sein. Und wenn man als Christ daran glaubt, dass es nicht nach dem Tod vorbei ist, sondern dass das Beste überhaupt erst noch kommt, wenn dieses Leben vorbei ist, dann sollte das einen gewissen Einfluss auf uns haben. Dann sollte es nicht so sein, dass wir den Tod fürchten, dann muss es jetzt auch nicht sein, dass wir den Tod herbeisehen, weil es dann endlich irgendwie super wird. Aber dann sollten wir eigentlich keine Angst davor haben. Und dann sollten wir eigentlich auch nicht so gehetzt leben und versuchen, alles aus diesem Leben rauszuholen, sondern können immer noch so mit diesem tröstlichen Gedanken leben, dass es eigentlich so ein bisschen egal ist, ob wir hier jetzt viel rausgeholt haben oder wenig, ob unser Leben super war oder ob unser Leben schwierig war, wird im Lichte der Ewigkeit nicht viel ausmachen. Und alle diese fiesen Momente, die man im Leben hat und die ja auch wieder zugehören, werden dann eh vorbei sein. Und vielleicht gehe ich jetzt gleich nach Hause und denke, oh Mann, ich habe so schlecht gepredigt und ich bin total unzufrieden mit mir. Aber in spätestens 500 Jahren wird mir das total egal sein. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich hier mal gepredigt habe. Da werde ich auch eure Namen alle nicht mehr kennen. Da wird das irgendwie total egal sein. Also wenn ich mein Leben aus der Perspektive der Ewigkeit lebe, mit diesem Blickwinkel, den Gott in mich hineingelegt hat, dass es nachher weitergeht, dann wird das etwas mit mir machen. Dann muss mich das beruhigen für dieses Leben und kann mir sogar eine gewisse Vorfreude auf das geben, was nachher kommt. Also an eine Auferstehung zu glauben, ist nicht irgendetwas total Egales, sondern es ist etwas Wichtiges, was unser Leben auszeichnen sollte. Und von da aus komme ich dann ganz logisch zum zweiten Teil, denn da geht es dann um das ewige Leben und ein paar kleine Hinweise nur darauf, was ewiges Leben eigentlich ist. Denn mit dem ewigen Leben kann man so seine Probleme haben. Oder ich habe auf jeden Fall meine Probleme damit. Ich weiß nicht, ob das noch anderen so geht. Auf der einen Seite finde ich super, dass ewiges Leben möglich ist. Und auf der anderen Seite hat mich so manche Theologie am ewigen Leben echt unheimlich genervt. Es gab in der Kirchengeschichte immer Bewegungen und gibt es auch wahrscheinlich jetzt noch, die alles Gute auf den Himmel verschieben und sagen, ja, das ewige Leben kommt ja und hier das Leben ist einfach nur Kampf. Das ist einfach nur irgendwie Härte, es ist einfach nur abwarten, dass irgendwann wir diesen Körper verlassen können und dann beim Herrn sind. Aber hier so dieses Leben, das kannst du eigentlich knicken. Und viele unserer Lieder handeln davon und zum Glück jetzt nicht unsere Lieder hier beim Jesus Freaks, da habe ich noch keine gehört. Aber ich kenne ganz, ganz viele Lieder, die einfach nur so diesen Tenor haben. Hier ist ein ewiges Jammertal. Und wir müssen hier einfach durch, man muss das Leben irgendwie absitzen und nachher dann im Himmel, da wird alles super sein. Sogar eins meiner Lieblingslieder von Johnny Cash handelt davon, Wayfaring Stranger, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, total schönes Lied, tolle Melodie, aber der Text ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen fürchterlich. Singt davon, dass er bloß wie ein Pilger auf der Durchreise ist und durch diese schwierige Zeit des Lebens hindurch muss. Aber dass er irgendwann endlich irgendwie im Himmel ankommen wird und dass er da sogar seine Mutter wieder sieht. Und dann geht's weiter irgendwie mit dieser Grundmelodie. Aber irgendwann ist er im Himmel und dann wird er sogar seinen Vater wiedersehen. Und alle anderen Leute, die vorher gestorben sind, wird er dann wiedersehen. Und dann wird es endlich richtig super sein. Und ich glaube, dass das falsch ist. Also es ist wirklich falsch, mit so einer Einstellung durchs Leben zu gehen. Denn wer hier nichts erwartet und hier einfach nur davon ausgeht, dass man seine 80 Jahre absitzt, um dann weg zu sein, der wird auch in diesem Leben nicht besonders viel Positives erleben. Wenn man so eine Einstellung schon hat, dann rechnet man gar nicht mehr damit, dass was Gutes passiert. Und immer wenn was Schlechtes passiert, wenn man irgendwas nachzahlen muss oder so, dann hat man gleich so ein, ich habe es ja immer schon gesagt, auf den Lippen. So, in meinem Leben passiert ja gar nichts Gutes und kann ja auch gar nicht, weil das Gute irgendwie erst später kommt. Und das ist echt grauenhaft. Also Gott hat uns ja hier nicht ein paar Jahre gegeben, damit wir uns hier durchwursteln und mit Schwierigkeit da durchgehen, sondern Gott hat uns ja eine Möglichkeit gegeben. Hier ist ja nicht so irgendwie, dass wir nur leiden würden. Sicher gehört Leiden dazu, aber es sollte auch noch einiges Positives da sein. Und wir haben ein Potenzial, etwas zu bewegen in dieser Welt. Und es ist nicht so, dass diese Welt zweitrangig ist. Ist nicht so, dass das einfach nur so eine Durchgangsstation ist, wo man dann beim Zahnarzt sitzt und blöde Frauenzeitschriften liest, bis man endlich dran ist, sondern es ist irgendwie etwas, was wichtig ist, was wir gestalten können und was wir nicht gestalten werden, wenn wir mit dieser Einstellung da dran gehen. Und so scheint die Wahrheit eher zu sein, dass wir ewiges Leben nicht erst bekommen, wenn wir drüben angekommen sind, sondern ewiges Leben ist eine total diesseitige Sache, die jetzt schon anfängt, die jetzt schon da ist und die nicht erst später kommt. Und ich habe sogar einen Bibelvers, um das zu beweisen. Da steht in Johannes 17, Vers 3. Und da betet Jesus so eines seiner letzten langen Gebete, bevor er dann gekreuzigt wird. Und er redet hier über das ewige Leben. Das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also nicht das ist das ewige Leben, was irgendwann anfängt, wenn wir diesen Körper hinter uns lassen, sondern das ist das ewige Leben, was wir jetzt schon haben können, wenn wir jetzt schon den Herrn kennenlernen, wenn wir jetzt schon mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir schon dieses ewige Leben. Und hier kleine griechische Anmerkung, wenn im Johannesevangelium vom Leben geredet wird, dann ist das griechische Wort dahinter Zoe. Und es ist nicht einfach nur irgendwie so ein biologisches Leben, sondern bei Johannes wird Zoe eigentlich immer verwendet als göttliches Leben. Also er redet nicht da vorne, wie das ist die ewige Existenz, sondern er sagt, das ist wirklich so dieses göttliche Leben, wie das, was Gott uns geben möchte, womit er uns lebendig macht, dass wir nicht nur existieren, sondern dass wir einen Sinn im Leben haben, dass wir Kreativität im Leben haben, dass wir Gottes Nähe in unserem Leben haben. Das ist das ewige Leben und das fängt jetzt schon an. Und ich finde das ganz fantastisch. Also ich könnte jetzt fast anfangen zu predigen darüber, könnte auch schon fast anfangen zu begeistert zu werden, aber um euretwillen halte ich mich etwas zurück, damit der Gottesdienst auch irgendwann ein Ende findet. Also das ist etwas ganz Fantastisches irgendwo, dass diese ewige Möglichkeit Gottes irgendwie jetzt schon drin ist. Dass ewiges Leben nicht irgendwie als etwas Fremdes anfängt, wenn wir sterben, sondern dass es möglicherweise so ist, wenn wir Gott hier schon etwas kennengelernt haben, dass wir sterben und merken, auch irgendwas von unserem Leben geht weiter. Also so diese irdische Existenz ist vielleicht gerade nicht mehr da, aber irgendetwas in meinem Wesenskern, in meinem Innersten, irgendwie, was mich wirklich ausmacht, das geht ja tatsächlich weiter. Es hat nicht irgendwie alles aufgehört, sondern hier ist ja schon diese Herrlichkeit Gottes. Und das bedeutet, dass wir unser Leben leben können aus der Perspektive Gottes, weil Gott ja schon in uns drin ist. Und ich glaube, das ist so das ganze Geheimnis eigentlich des christlichen Lebens. Also man kann das da so ausdrücken, christliches Leben hat immer mit Christus zu tun. Christus muss überall in der Mitte sein, muss in der Mitte der Gemeinde sein, in der Mitte des Lobpreises, in der Mitte der Predigt, in der Mitte des Lebens, in der Mitte des Alltages, des normalen Lebens, des übernatürlichen Lebens. Es geht immer um Christus. Und wir können von Christus her leben und aus Christus leben, weil einfach dieses ewige Leben, das er gibt, jetzt schon da ist. Und deswegen würde ich gerne diese Predigt beenden mit ein bisschen nachdenken und meditieren und beten. Und das Thema ist, denkt doch mal nach oder betet mal über das ewige Leben. Denkt doch mal irgendwie darüber nach, was dieses ewige Leben in euch macht. Ist es schon so, dass es eure Perspektive geändert hat? Oder könnt ihr euch auch vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, irgendwie, weil ihr so jung gewesen seid, als ihr Christus angenommen habt, dass ihr das gar nicht mehr wisst, wie es sich anfühlt, ohne ihn zu leben? Dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber versucht doch einfach mal irgendwie euer Leben aus dieser Perspektive der Ewigkeit zu sehen, mit dem Wissen um die Auferstehung und vor allem mit diesem Wissen darum, dass Christus in euren Herzen lebt. Und ich glaube, das wird, wenn man sich das ein bisschen zur Gewohnheit macht und da vielleicht auch immer wieder mal so bewusst reingeht, sich damit auseinanderzusetzen, dann muss das Leben echt ändern. Denn die Perspektive irgendwie von Gott her zu denken und nicht zu Gott hinzudenken, muss eigentlich alles verändern. Wer zu Gott hindenkt, der wird immer seine Nöte sehen und seine Sehnsüchte und wird bitten, Gott, mach doch irgendwie was da dran. Aber wer von Gott wegdenkt, also wer von diesem Ausgangspunkt Gottes her denkt, der kommt ja eigentlich von der Sättigung. Der muss ja eigentlich wie von Anfang an wissen, ja, ich habe alles eigentlich, was ich brauche. Irgendwie Gottes Herrlichkeit ist bei mir. Und auf einmal werden Wünsche und Sehnsüchte und Sorgen echt total klein. Und ich vermute mal, dass ich irgendwann in den nächsten Wochen anfangen werde, auch mal darüber zu predigen, was es heißt, irgendwie Gott um seiner selbst willen zu lieben und um seiner selbst willen anzubeten. Und das Erste, was ich eigentlich überall feststelle, wenn Leute mir auch davon erzählen, ist, dass sich das Gebetsleben total ändert. Es geht auf einmal irgendwie gar nicht mehr darum, irgendwie für sich selber zu beten oder für andere. Geht nicht mehr um dieses Ich, mich, meiner, mir, Jesus segne diese vier, sondern es geht irgendwie viel mehr irgendwie darum, ach Gott, ich möchte einfach bei dir sein. Und ob ich jetzt irgendwie meine Fragen beantwortet kriege oder nicht, völlig egal. Hauptsache, ich lerne dich kennen. Und ob jetzt irgendwie mein Schmerz im Knie weggeht oder nicht, völlig egal. Hauptsache, du bist da. Und da wird sich also einiges ändern. Gut, Daniel, könntet ihr ein bisschen ruhige Musik anmachen? Okay, während die Musik schon läuft, kannst du ein Auferstehungsgedicht vorlesen.
Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du diesen Keim der Auferstehung in uns säst. Amen. Ja, sehr gut. Seht ihr, wie die Erde bebt? Also es sagt ein Engel. Seht ihr, wie die Erde bebt? Tot war Jesus, Jesus lebt. Den Tod, ihn hat er überwunden und den Teufel schwer geschunden. Seht ihr, wie die Erde zittert? Traurig wart ihr schwer erschüttert. Tot war er 3 Tage.